spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Free Spirit Jugendradio auf AFK Max. Ich bin Sascha.
Ich bin Toni.
Und ich bin der Pascal. Wir sind auf dem Menschenrechts Filmfestival und befinden uns direkt in der Festival Lounge des K4s. Und wir haben uns Filme angeschaut, Interviews gehört und gute Musik für euch ausgesucht.
Wir erzählen euch was über den Film The True Cost, Snow Pirates und Leaving Greece.
Und jetzt gibt's Musik von The Johnny Comet.
Wir sind hier beim Free Spirit Jugendradio direkt aus dem Künstlerhaus beim Menschenrechtsfilmfestival und wir erzählen euch jetzt etwas über den Film Snow Pirates.
Und im Anschluss habe ich sogar ein kurzes Interview mit dem Regisseur Faruk Hagi Havisoglu. Drei Jungen aus der Türkei in den 80er Jahren. Alles passiert unter einer Militärdiktatur. Außerdem ist es einer der kältesten Winter in der Türkei. Was bedeutet, dass man eben heizen muss, aber es gibt eine Kohleknappheit. Und diese drei Jungen, diese drei Freunde versuchen ständig Kohle zu besorgen, weil von staatlicher Seite da nicht viel Hilfe dargeboten wird. Man sieht eben im Verlauf des Films die Freundschaft, die Verhältnisse im Dorf. Es ist ein sehr angenehmer Film. Ich fand, dass der Film sehr schön war, einerseits durch die eindrucksvollen Bilder von der verschneiten Türkei, andererseits war es ein sehr abgeschlossenes Gefühl, weil es eben alles in einem Dorf passiert und sehr wenige Personen beteiligt sind und man einen sehr guten Überblick darüber hat, was genau gerade passiert. Hier neben mir habe ich den Regisseur vom Film Snow Pirates, Faruk Hagi Havisoglu, und werde ihm nun ein paar Fragen zu seinem Werk stellen. Wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, diesen Film zu machen und wieso wollten Sie diesen Film überhaupt machen?
It is about 6 years ago I got the idea to make film. I mean, I'm originally come from the
Er ist vor etwa 6 Jahren darauf gekommen, diesen Film zu machen. Er kommt aus einem anderen Hintergrund und zwar macht er viel mit Fotografie. Allerdings hat der Film sehr viel mit den Erinnerungen aus seiner Kindheit zu tun und deshalb hat er gemeint, dass es nicht das richtige Medium wäre und hat dann beschlossen, den Film zu machen.
That's why how I did it.
Was genau ist von dem Film dann ausgedacht und was genau ist wahr?
Actually, the story is the most of the things is true. It has happened in Turkey.
Das meiste im Film ist wirklich passiert, allerdings wurde sozusagen zurechtgemacht für eine Filmsprache, damit es mehr wie eben ein Spielfilm aussieht.
Cinema language. And then it comes from based on the true stories, but the expression of the movie language.
Wie lange haben Sie gebraucht, um zu filmen, und war es leicht, überhaupt eine Lizenz zu bekommen?
Yeah, it took long time. I was 6 years altogether to start from the start to the finish the film.
Es hat, wie gesagt, 6 Jahre gebraucht, um alles in allem zu machen.
Pre-production, 2 years production and the post-production. And getting license.
Einige Jahre für das Schreiben von dem Skript, die Vorproduktion, die Produktion selbst hat 2 Jahre gedauert und die Nachproduktion.
And then you start to shooting after it. And yeah, it's 6 years altogether, we can say.
Radio Havanna, unsere Stadt brennt. Free Spirit Jugendradio direkt aus der Lounge vom Nürnberg International Human Rights Film Festival hier im K4.
Ich habe hier den Regisseur vom Film Snow Pirates, Faruk Hagi Havisoglu. Was war die Reaktion in der Türkei? Ich habe gehört, dass man den Film dort nicht sehen kann.
It is not allowed. It is in the festival has cancelled. In Istanbul Film Festival has cancelled, and then we were in the competition over there. And then
es ist nicht verboten, diesen Film in der Türkei zu sehen. Allerdings hatten sie Schwierigkeiten, einen Platz zum Zeigen zu finden, weil ein Festival abgesagt wurde und beim zweiten nur sehr wenige Menschen diesen Film sehen konnten.
It's not because of any political situation. It is lack of distribution schedule. Mm-hmm.
Der Film ist an sich nicht verboten, allerdings gab es eben Schwierigkeiten, den an die Öffentlichkeit zu bringen. In einer Stadt hat er bereits einen Award gewonnen.
We had a world premiere in Berlinale in February.
Der Film wurde bereits in sehr vielen Ländern gezeigt, sowohl im Westen als auch im Osten, um sich mal so auszudrücken. Der Film kam überall sehr gut an.
Armenia, China, Korea, Belgium, France. We received very, very nice view from them. Yeah, they liked the film. Yeah.
Was genau beabsichtigen Sie mit dem Film auch weiterhin zu erreichen und wie sieht die Zukunft davon aus?
I've been working on a couple of projects, which is they are my own story again. But of course, my own story.
Er arbeitet an einigen Projekten, die auch mit seinen Erinnerungen zu tun haben, die er allerdings wieder filmisch umsetzen muss, damit sie mehr in den Rahmen eines Spielfilmes passen.
Actually, the cinema doesn't change the history, but it's.
Er meint, dass diese Filme nicht vielleicht die Geschichte verändern werden, aber dazu beitragen. Haben Sie noch neue Projekte?
It is very hard to explain at the moment, but it is.
Eins von seinen Projekten ist über die Türkei hier und eines spielt in England und thematisiert das jetzt gerade sehr viel umsprochenen Flüchtlingskonflikt. Es wird allerdings ein weniger dramatischer Film werden, sondern wird es von einer ruhigeren Seite auffassen.
Rather than it's a dramatic immigration issue.
Farouk Haji Havisoglu, Regisseur vom Film Snow Pirates. Und jetzt Bohemian Rhapsody von Queen.
Leaving Greece heißt ein Film, der sich mit jungen Flüchtlingen beschäftigt. Und zu diesem Film erfahrt ihr ein klein wenig mehr hier bei Free Spirit Jugendradio auf AFK Max.
Täglich hört man es in den Nachrichten, immer mehr Flüchtlinge kommen nach Europa. Wir in Deutschland versuchen natürlich, viele aufzunehmen, aber es klappt auch nicht immer. Das Problem, das diese Flüchtlinge haben, das behandelt auch der Film Leaving Greece von Anna Brass. Anna Brass begleitet drei afghanische Flüchtlinge, die in Griechenland gestrandet sind. Das heißt, sie wollten eigentlich gar nicht nach Griechenland kommen, sondern wollten das Land nur als Durchreiseland benutzen und nach Deutschland einreisen. Das Problem nun aber ist, dass gesetzlich bestimmt ist, dass das Land, in dem man als erstes ankommt, in dem muss man auch Asyl beantragen. Nun sind die Flüchtlinge aber nicht offiziell in Griechenland angekommen und werden eigentlich vom Staat ignoriert, beziehungsweise auch geduldet, da der Staat keine Ressourcen eigentlich dafür übrig hat, sich mit den Flüchtlingen auseinanderzusetzen. Das heißt, weder ihnen zu helfen, noch sie abzuschieben. Das heißt, wir sehen in dem Film drei afghanische Jugendliche, die einfach so ein bisschen dahin vegetieren in Griechenland und keine richtige Aufgabe haben und irgendwie auch nicht weiterkommen. Sie versuchen eben durch verschiedene Möglichkeiten nach Deutschland zu kommen. Unter anderem schmuggeln sie sich auf LKWs, was eine sehr gefährliche Angelegenheit ist, da oftmals die Fahrer auch gar nicht wissen, dass sich Flüchtlinge eben auf dem LKW befinden. Oder sie verbuddeln sich dann unter verschiedenen Materialien, die dort aufgeladen sind. Und teilweise ersticken dort auch die Flüchtlinge dann in den LKW. Die Geschichte der drei Flüchtlinge wird sehr lange aufgenommen von Anna Brass. Und sie begleitet sie in jeder Lebenssituation, auch dann in den schwierigen Situationen, als beispielsweise der eine Flüchtling es schafft, nach Deutschland zu kommen und der Rest aber noch in Griechenland zurückbleibt. Dass man sich mit dem Flüchtlingsproblem auseinandersetzt, ist gut nachvollziehbar, da das uns eigentlich alle was angeht. Wir merken natürlich auch, wenn man hier zum Beispiel an den Bahnhöfen schaut, es gibt immer mehr Flüchtlinge, die ankommen und denen eigentlich geholfen werden sollten. Dass es da aber noch erhebliche Probleme gibt, nicht nur in Griechenland, sondern in Deutschland, ist klar. Solch eine Geschichte ist natürlich auch für die Regisseurin ganz interessant, da man am Anfang nie weiß, wie sowas ausgeht. Denn ob die Flüchtlinge es letzten Endes schaffen, in ihr Wunschland zu kommen oder ob sie einige Zeit eben in Griechenland oder woanders verbringen müssen oder ob sie abgeschoben werden, das ist eine Frage, die sich auch für die Regisseurin entwickelt hat. Free Spirit Jugendradio hier auf AFK Max und jetzt hört ihr Xamt.
Free Spirit Jugendradio auf AFK Max direkt aus der Festival Lounge des Menschenrechtsfilmfestivals. Wir haben vorhin was über den Film Leaving Greece erfahren und jetzt gibt es ein Interview mit der Regisseurin Anna Brass.
Mein Ausgangspunkt war eigentlich dieses Dublin, damals hieß es 2, jetzt heißt es Dublin 3. Ich habe nämlich in einem Artikel gelesen, dass Menschen sterben bei dem Versuch, von einem europäischen Land in ein anderes zu kommen. Was ich mir gar nicht erklären konnte, heutzutage Schengen, Grenzen sind offen, wie soll das gehen? Und dann bin ich nach Griechenland gefahren und habe tatsächlich diese Bilder gesehen, wie am helllichten Tag viele Flüchtlinge versucht haben, auf LKWs zu klettern, um mit den LKWs auf eine Fähre zu kommen und so weiter nach Italien. Genau, und das es gibt verschiedene Arten, dabei ums Leben zu kommen. Und das hat mich so schockiert. Und ich habe gesagt, also ich sitze in einem Straßencafé, trinke meinen Cappuccino und schaue währenddessen Live-TV. Und warum gibt es diese Bilder nicht im deutschen Fernsehen so? Als ich dann recherchiert habe, habe ich gemerkt, es gibt die Bilder, aber meistens in irgendwelchen Nachmittagsmagazinen oder so. Also es war nicht so viel Beachtung da. Und das war 2011. Und daraufhin, ja, habe ich meine Kamera eingepackt, bin dahin gefahren, habe über Freunde dann, ja, Zugang auch bekommen zu einer Aufnahmeeinrichtung für junge Flüchtlinge, weil das war der zweite Aspekt, der mich betroffen gemacht hat, ist eben, dass Jugendliche in so eine Gefahrsituation gebracht werden. Das waren meine zwei Punkte, die mich da so gepackt haben und wo ich eben gesagt habe, ja, da möchte ich was erzählen. Am Ende ist es ein Film geworden über Freundschaft. Das sind drei junge Afghanen, die ich dort kennengelernt habe. Einer dieser Afghanen hat ein deutsches Mädchen kennengelernt, die 3 Monate dort vor Ort war und Sozialarbeit gemacht hat. Sie haben sich verliebt, hatten ein Jahr eine Beziehung und ja, und sie ist schwanger geworden. Und es war klar, dass er irgendwie irgendwann aus Griechenland rauskommen wird. Und dann ging es darum, ja, was passiert denn mit den anderen, die zurückbleiben? Was macht es mit der Freundschaft? Und diese Phase begleitet der Film.
Dass diese jungen Menschen, die wirklich viel durchgemacht haben in ihrem Leben, dann bereit sind, einen Film über sich drehen zu lassen und so offen damit umgehen und auch gerne von ihrem Leben erzählen und von ihrem schweren Weg, ist eigentlich eine schöne Sache und auch sehr bewundernswert, dass die Regisseurin Anna Brass das so hinbekommen hat.
Mir war klar, dass ich da immer wieder hinfahren werde. Ich habe auch einfach, oft war ich eine Woche da und habe vielleicht 10 Minuten gedreht. Also es geht ja auch viel darum, Leute kennenzulernen, die Geschichten zu hören, Vertrauen aufzubauen, was unbezahlbar ist, aber was am Ende einen guten Film ausmacht. Zum Beispiel einer von den Jugendlichen, der Vater werden sollte, Hussein, den habe ich gedreht oder gefilmt, wie er dabei ist, einen Visumsantrag auszufüllen. Und in dieser Szene hat er einen Pass. Dieser Pass, den hat er neu bekommen. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ist auch egal, wie es dazu kam. Fakt ist, ich habe diesen Pass gedreht. Ein Flüchtling mit Pass, der sich illegal in einem Land aufhält, kann sehr leicht abgeschoben werden. Ich wurde dann am nächsten Tag, ich hatte das Material nicht überspielt, es war noch alles auf der Kamera und es gab eine Situation, wo die Polizei kontrolliert hat, wie Hussein von der Fähre geht. Der ist nach Lesbos gefahren und auch da habe ich meine Kamera wieder ausgepackt, habe lustig gefilmt, bis mir jemand auf die Schulter getippt hat und meinte, wo ist denn deine Drehgenehmigung? Und ich habe ihn mit großen Augen angeschaut und gesagt, so, was ist das? Und das hat der Polizei natürlich gar nicht gefallen, dass ich da im Hafenbereich einfach so gedreht habe und noch dazu eine Polizeikontrolle. Dann wurde ich mit aufs Revier genommen, sie haben sich das ganze Material angeguckt und haben dann natürlich angefangen, Fragen zu stellen, weshalb filme ich Pässe? Dann war irgendwie der Verdacht, ob ich selber vielleicht irgendwie im Schmuggelbereich unterwegs bin, ob ich eine Schlepperin bin. Und ich musste dann anfangen, mich herauszureden und habe immer vor meinem inneren Auge gesehen, dass Hussein jetzt aufgrund von mir und meiner Filmerei und dadurch, dass ich der Polizei jetzt den Beweis geliefert habe, dass es da einen Pass gibt, eventuell dazu bringe, dass er abgeschoben wird. So. Und am Ende ging es ja gut aus. Sie haben mir dann geglaubt. Ich, also war ja auch so, dass ich Studentin bin, dass ich nicht gut informiert war, dass ich eine Drehgenehmigung gebraucht hätte. Und ich habe dann auch gemeint, ja, wir drehen da einen fiktionalen Film, um da die Kraft rauszunehmen. Und dann haben sie mich gehen lassen. War wahrscheinlich auch eine viel zu kleine Sache für die. Aber ja, sowas ist passiert.
Free Spirit Jugendradio hier auf AFK Max, Alt J mit Every Other Freckle. Hier ist Free Spirit Jugendradio auf AFK Max. Ich bin der Pascal und ich habe den Film The True Cost gesehen. Das ist ein gesellschaftskritischer Film von Andrew Morgan, thematisiert die sogenannte Fast Fashion. Es ist halt Mode oder Klamotten, die sehr schnell hergestellt werden, sehr schnell im Laden kommen, aber ziemlich schnell wieder verschwinden. Der Film zeigt halt, wie die Mode in kommerziellen Textilfabriken hergestellt wird, halt in den Drittweltländern, und zeigt auf der anderen Seite den Konsum der westlichen Industrieländer. Und lässt am Ende, zumindest hat das bei mir, ein Gefühl zurück, in dem man sich wirklich fragt, ob es ethisch vertretbar ist, wenn man sich ein Kleidungsstück, also ein Hemd für 5 € und eine Hose für 20 € kauft.
Also ich fand den Film richtig gut eigentlich. Ich habe schon einige Filme zu diesem Thema gesehen und es war der Film, der mich am meisten überzeugt hat, einfach aus dem Grund, weil da so viele Aspekte beleuchtet werden. Es werden halt einfach ökologische, ökonomische, politische Aspekte genannt. Es werden Menschen aus allen Schichten und allen Ländern befragt, also irgendwie Arbeiterinnen aus Bangladesch und Politiker aus den USA und Wirtschaftsunternehmer und Modedesigner. Und es ist ein gutes, ich fand, es war ein gutes Zusammenspiel von diesen verschiedenen Teilaspekten, die halt dazu beigetragen haben, dass der ganze Film sehr weit gefächert ist und man wirklich ein globales Verständnis davon bekommt, was genau da passiert und ja genau, was passiert eben, wenn wir so spontan in den H&M gehen und da einkaufen.
Was mich ein bisschen gestört hat in dem Film war, dass er sehr schnell geschnitten ist. Er fängt an mit ganz vielen Szenen. Auf der einen Seite dann sieht man eine Modeschau in London und dann wird ganz schnell wieder hingeschnitten zu den armen Näherinnen in Bangladesch. Ich finde, es ist immer ein bisschen viel auf einmal, ein bisschen viel Reizüberflutung und ich bin eigentlich immer erfreut darüber, wenn man Zeit hat, die Bilder zu verarbeiten. Und das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Film, dass es alles so schnell ging und ganz viele verschiedene Bilder aufeinander. Aber ich denke auch, dass es vielleicht für manche notwendig ist, dass so ein Film, der ein Thema behandelt, das eigentlich auf uns alle zutrifft, weil wir jeden Tag eigentlich damit konfrontiert werden, sei es mit der Werbung, die wir sehen oder einfach mit den Klamotten, die wir kaufen etc. Deswegen glaube ich, kann es auch schon hilfreich sein, dass man erstmal vielleicht ein bisschen bombardiert wird mit Bildern. Da das ein Thema ist, da muss man den Zuschauer wirklich packen und man muss wirklich ihm die Bilder in den Kopf eigentlich reinhämmern, damit man eben sein Konsumverhalten überdenkt und nochmal nachdenkt, wenn man dann das 10-Euro-T-Shirt in der Hand hat.
Ich finde, er hat mir den Teil gezeigt, den ich ziemlich vergessen habe, nämlich wie die Klamotten hergestellt wurden, die ich anhabe. Ansonsten, was ich richtig überzeugend fand an dem Film und was mich geschockt hat, war einerseits die Szene in Kambodscha, wo die einen Mindestlohn von $160 gefordert haben und dann vom Militär oder von der Exekutive des Staates ziemlich niedergeprügelt worden sind und wie man sieht, dass auch auf die Bevölkerung eingeschossen worden ist.
Was mir auch an dem Film zusätzlich noch gefallen hat, was ich bisher noch in keinem Film gesehen habe, der sich mit der Billigmodeindustrie beschäftigt hat, war ein Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, der bei der Fragestellung ganz anders angefangen hat, der nicht gefragt hat, ja, wo kann man was verbessern, indem wir den Näherinnen mehr Geld zahlen oder wo kann man was verbessern, indem wir das Wasser, das wir zum Färben benutzen, dann aufbereiten und reinigen, sondern der gefragt hat, ja, sind wir denn überhaupt in einem richtigen System und ist vielleicht das der Fehler, der das Ganze beeinflusst und der die ganzen Probleme schafft, eigentlich, dass wir in einem falschen System leben, das sich eben nach Profit ausrichtet, sich danach richtet, immer mehr zu produzieren und immer mehr Geld zu verdienen und nicht danach fragt, ja, irgendwann mal haben wir genug Klamotten und irgendwann hat jeder das, was er braucht und wir müssen nicht unseren Profit bis ins Unendliche steigern. Für alle, die es jetzt nicht geschafft haben, The True Cost beim Filmfestival zu sehen, der läuft auch ab Januar dann in den deutschen Kinos.
Wir sind hier beim Free Spirit Jugendradio auf AFK Max, sitzen in der Festival Lounge vom Menschenrechtsfilmfestival.
Und ich habe hier den Bernd von Glory.
Hallo, also ich bin der Bernd von Glory. Ich habe in Nürnberg in der Karl-Grimberg-Straße seit über 9 Jahren einen Laden für faire und ökologische Kleidung. Wenn jetzt irgendjemand an Birkenstock oder Jute-Säcke denkt, nein, es ist es nicht. Man kann es anziehen, es schaut schön aus.
Du sagst, dein Laden ist Fairtrade. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Zuhörer das jetzt weiß. Kannst du vielleicht einfach kurz erklären, was es heißt, seinen Laden Fairtrade zu nennen und was es bedeutet, unter fairen Bedingungen zu produzieren?
Also so ganz einfach ist es, der Großteil der Textilarbeiter, die quasi unsere Textilien zusammennähen, die verdienen wahnsinnig wenig Geld und werden während der Arbeitszeit unterdrückt, müssen zu lang arbeiten, haben keine festen Arbeitsverträge, können keinen Urlaub nehmen, werden entlassen, wenn sie schwanger sind und solche Sachen. Wir nennen das Sozialstandards. Wir kaufen quasi nur Waren ein, die unter guten Sozialstandards hergestellt werden. Also eine Näherin in Bangladesch verdient als Mindestlohn im Moment 55 Euro. Eine Näherin in Bangladesch, die jetzt für uns arbeitet oder für unsere Hersteller arbeitet, die würde jetzt 120 Euro verdienen. Und so wissen wir quasi überall bei jedem Hersteller, wo die Sachen herkommen, wie die Arbeiter bezahlt werden, wo die Baumwolle zum Beispiel herkommt, dass sie bio ist. Und wir achten quasi auf den Sozialstandard und gleichzeitig auf das Ökologische, also dass quasi die Materialien, die wir auf dem Körper tragen, nicht giftig sind, dass keine Böden vergiftet werden, dass die Umwelt und die Natur quasi nicht zerstört wird. Und das ist für uns so der Rahmen, wo wir sagen, alles, was da reinpasst und gut ausschaut und nicht so teuer ist, das wird bei uns verkauft.
Dein Laden ist ja Fairtrade, aber wer kontrolliert jetzt, dass es wirklich Fairtrade und nicht andere Ware ist?
Also das ist für uns ganz wichtig, dass wir immer sagen, es braucht quasi jemanden, nicht ich, der sagt, das ist Fairtrade, sondern es braucht quasi eine unabhängige Person, wir nennen das immer die dritte Person, die quasi draufschaut und sagt, okay, das, was der Hersteller sagt, stimmt und das, was wir sagen, stimmen. Und da gibt es quasi Zertifizierungsorganisationen im ökologischen Bereich, nennt man das den GOTS-Standard. Und da ist es wirklich so, die schauen quasi, wo kommt die Baumwolle her, wie wird die gefärbt, wie wird die gesponnen, bis hin, ja, wie wird der Druck auf ein T-Shirt zum Beispiel gemacht. Und die schauen immer, was wird dazu verwendet. Und die zertifizieren quasi jede einzelne Vorstufe, nennt man das im Textil. Die zertifizieren diese Stufen und dann gibt es ein Zertifikat, das ist so ein grünes Zertifikat. Und das findet man bei uns eigentlich fast auf allen Textilien. Und dann können wir quasi sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ich, der sagt, das ist so und der Hersteller, sondern da gibt es quasi eine unabhängige Instanz, wo der Hersteller auch sich quasi die Leute einladen muss. Die kommen meistens unangemeldet und somit können wir quasi belegen, okay, also es ist nicht nur was wir jetzt behaupten, sondern da hat wirklich jemand noch drauf geschaut. Und was wir bei Glory noch zusätzlich machen, also was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist, ich möchte mal die Köpfe dahinter kennenlernen. Wenn du die Inhaber der Firmen kennenlernst, dann weißt du relativ schnell, ob die Menschen es ernst meinen oder ob das eine Geschäftsidee ist. Also gibt es da irgendwie große Finanzinvestoren, die denken, das ist jetzt so der neue Trend, wir müssen jetzt in Öko investieren. Oder sind das wirkliche Visionäre, die sagen, wir wollen die Textilindustrie komplett neu aufstellen und neue Wege gehen. Und da kriegt man relativ schnell einen Eindruck, ob die Menschen es ernst meinen oder nicht. Wir haben so viele Hersteller oder so viele Labels und Inhaber, das sind einfach Visionäre. Die haben ganz klein angefangen und mussten teilweise echt Betonmauern durchbohren, um irgendwie eine gute Kollektion auf die Beine zu stellen, die teilweise sehr, sehr wenig verdienen, aber irgendwie völlig überzeugt sind, dass es so, wie wir bisher wirtschaften, nicht weitergehen kann.
Den Film, der vorhin lief und den wir gesehen haben, The True Cost, zeigt ja ziemlich die negativen Seiten des kommerziellen Industriehandels. Und dieser ökologische Aspekt ist ja nach wie vor noch ziemlich gering. Glauben Sie, dass es besser wird, also dass man den Umschwung auf Ökologie oder aufs Ökonomische umschalten kann oder nicht?
Also ich sage mal, ich bin eigentlich Pessimist. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir komplett die Textilindustrie ändern. Aber was ich glaube, ist, diese Menschen zu unterstützen, die andere Wege gehen. Und man merkt mittlerweile, dass das Thema in den Köpfen angekommen ist. Und ich bin jetzt nicht so optimistisch zu sagen, wir ändern komplett die multinationalen Unternehmen, aber ich bin so optimistisch zu sagen, dass viele Verbraucher und gerade auch die jungen Menschen, gerade die auch den Film hier sehen, dass die einfach so nicht mehr weitermachen wollen. Und denen muss man Alternativen bieten und wenn die genauso gut sind wie die anderen, dann glaube ich schon, dass man da was ändern kann.
Das war's mal wieder mit einer Stunde Free Spirit Jugendradio auf AFK Max. Wir sind hier im K4 bei dem Nürnberg International Human Rights Film Festival oder ganz leicht dem Menschenrechtsfilmfestival. Wir sind hier noch ein bisschen unterwegs. Wir sind Sascha,
Pascal
und Toni. Bilder und alles nochmal zum Nachhören findet ihr auch auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite.
Das war Free Spirit, das Jugendradiomagazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15 in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg-Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuter und Chris Beley. Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr auf AFK Max. Kontakt
team@free-spirit.de, team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.